Willkommen bei deinem Podcast Es braucht das ganze Dorf. Hier sprechen jugendliche Alltagsexpertinnen und Experten mit Profis aus der Wissenschaft. Ehrlich und authentisch über mentale Gesundheit und alles, was dazugehört. Du bist nicht allein, denn manchmal braucht es ein ganzes Dorf, um den Weg zu finden. Schön, dass du Teil des Dorfes bist.
In diesem Podcast sprechen wir offen über Themen rund um mentale Gesundheit, die für einige emotional herausfordernd sein können. Wenn du denkst, dass das für dich der Fall sein könnte, empfehlen wir, die Episode nicht allein zu hören. In der Beschreibung findest du hilfreiche Angebote und Ressourcen, die dir Unterstützung bieten können.
Hi und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin der Jörn, ich bin 47 Jahre alt, bin Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut, niedergelassen in eigener Praxis und ich freue mich, dass ich heute hier mit dem Theo bin. Hi Theo.
Hallo, also mein Name ist Theo, bin 18 Jahre alt und gehe im Moment auch noch zur Schule.
Wir wollen heute über Depression sprechen und da aber insbesondere den Fokus auf die Alltagsbewältigung legen. Also wie wirkt sich die Depression im Alltag aus? Jetzt bei jungen Menschen eben auch neben dem, wie es zu Hause ist, natürlich dann auch in der Schule oder auch in der Freizeit. Das ist heute so der Schwerpunkt der Folge. Theo, du hast mir im Vorgespräch erzählt, du leidest oder du hast, weiß nicht, wie für dich da das Wording richtig ist, eine Depression. Wann hat die angefangen? Hast du da eine Erinnerung, wenn du so sagst, da ging das irgendwie los?
Vielleicht so mit so steichen 14, 15 oder so war das bei mir so. Oder war ich damals so in der 7., 8. Klasse oder so.
Ja.
So da würde ich sagen, hat es bei mir so langsam angefangen. Mhm. Und dann nochmal deutlich schlimmer wurde es dann halt in der 9. und 10. Klasse damals bei mir.
Und da warst du dann 16?
Oder? Ja, so 16, ja.
Woran hast du gemerkt mit 14, 15, dass da irgendwas losgeht?
Oder als Kind oder als Jugendlicher zum Beispiel Spaß gemacht haben. Du hast ja relativ schnell so den Spaß an Sachen verloren oder die haben halt solche Sachen, die eigentlich zum Beispiel Fußball bei mir habe ich ja geliebt und das macht dir dann auf einmal nicht mehr so Spaß oder so solche. Und ich weiß nicht, es wird so gleichgültig oder so langsam und auch Schule wird immer anstrengender. So.
Ja, ja.
Also man denkt ja zum Beispiel, man ist ja ein junger Mensch oder so, aber ja, dann Schule nimmt dann schon Kopf oder geistig einen schon sehr mit. So.
Wie würdest du dich denn als Kind beschreiben? Warst du irgendwie so ein, also würdest du sagen, du warst so ein fröhliches, ausgelassenes Kind? Weißt du, also natürlich mit Höhen und Tiefen, aber eigentlich warst du so, du warst ein fröhlicher Junge.
Das ist schon gut, dass du ansprichst, weil das würde ich auf jeden Fall sagen. Ich war immer eher so einer, zum Beispiel bin ich auch häufig immer früher als Kind hingefahren und so, weil ich immer so viel gemacht habe und so die ganze Zeit unterwegs war und so. Und deswegen war das damals so, dass dann irgendwann meine Mutter mich auch mal so angesprochen hat, was ist denn mit dir los? Mhm. Warst du immer so, als Kind kannte ich dich immer so als der immer unterwegs ist, immer gute Laune hatte. Mhm. Auf einmal gucke ich dir immer mit so einem grimmigen Gesicht oder so. Mhm. Also deswegen... Also als Kind war ich auf jeden Fall ganz anders.
Okay.
Also mit 14, 15 Jahren.
Und dann merkst du mit 14, 15, dass du urplötzlich irgendwie die Lust an Sachen verlierst, die dir eigentlich eben mal Spaß gemacht haben.
Ja.
Und du merkst, dass du dich für die Schule zunehmend anstrengen musst, dass du irgendwie körperlich erschöpft bist oder müde bist. Und war das so wie so, du bist auf so einer schiefen Bahn und rutschst so ab? Oder wie hat sich das so angefühlt? Also war das irgendwie, wurde das immer schlimmer, so Tag für Tag, Woche für Woche? Oder gab es da Hoch und Tiefs? Oder wie war das?
Ich würde sagen, dass es eher immer so schlimmer geworden ist. Mhm. Oder so. Also man hat so gemerkt, man probiert ja dann irgendwie, ich weiß nicht, so dagegen zu wirken. Aber das ist ja häufig, sagen wir so, nicht erfolgreich. Oder so war es bei mir auf jeden Fall. Mhm. Und es wird eigentlich bei mir dann eher, komm, spiel doch einfach wieder so. Aber es macht die einfach nicht so wie Spaß, so wie vorher. So, du kannst daran nichts ändern. Mhm. Oder so. Mhm. Und irgendwann, sagen wir so, verzweifelst du auch daran oder dass es immer schlechter wird oder so. Dann fängst du dann irgendwann auch die Sorgen an. So, wird es nie.
Wird das nochmal besser?
Ja, so,
Und hast du zu der Zeit, also zwischen 14 und 16, mit jemandem darüber gesprochen? Das hast du mehr so für dich behalten.
Ich hatte auch Angst immer davor, das jemandem zu erzählen. Also wenn du machst dich ja irgendwie in dem Punkt irgendwann ja auch dann angreifbar, ne, wenn du das dann sagst, so, dir geht es mir da nicht so gut. Mhm. Und man hat dann halt auch Angst, wie die anderen darauf reagieren. So.
Ja.
Zum Beispiel, du hattest ja Angst, zum Beispiel Freunde, die du hast, wenn die da reagieren voll doof darauf. Also habe ich auf jeden Fall.
Du hast das für dich behalten.
Ja.
Und dann hast du gerade gesagt, dann mit 16 kam so eine quasi Vollphase, wo es dir nochmal richtig schlecht ging.
Ja.
Wie war das dann? Gab es dann nochmal einen Auslöser für? Also ist da nochmal irgendwas passiert? dass du sagst, da danach bin ich dann wirklich abgestürzt?
Finde ich schwer zu sagen, dass es einen Auslöser gab, aber ich weiß noch, dass zum Beispiel damals bei mir Schule nochmal in der 10. Klasse noch für mich noch anstrengender war als davor. Ich glaube, das war damals bei mir, also die 10. Klasse war dann bei mir damals, also war furchtbar, ne, oder so. Und dann mein kompletter Knick war dann halt so, lustigerweise eigentlich dann Ende 10. Klasse, wo es dann eigentlich, dann du ja dann in die E-Phase kommst. Ja. Aber da weiß ich noch, das war so, ja, dann so Sommer, so, guck mal, fast so Juni, Juli damals. Mhm. Wo es dann deutlich schlimmer geworden ist. Aber ich finde es schwer zu sagen, warum, also an was es lag so ganz genau. Wenn das weiß ich selber nicht.
Und bevor wir dann nochmal jetzt so den Alltag in den einzelnen Facetten mal anschauen, wo der denn schwierig war und irgendwie herausfordernd für dich, wie ging es dann weiter? Hast du dich dann irgendwann mal offenbart? Hast du dann irgendwie Hilfe bekommen? Oder wie war das so?
Also damals war mir ja keine Ende 10. Klasse, damals habe ich mich noch nicht. Ich habe dann erst dann ein paar Monate später, dann, als ich an die Phase gekommen bin. Und irgendwann habe ich das dann lange, es war für mich ein sehr großer Schritt, meinen Eltern das zu sagen. Das war, ist auch ein bisschen, glaube ich, schambehaftet, ja, ne, oder so. Und dann, aber das war dann auch eine Erleichterung, dann natürlich irgendwann, das, was du ja deinen Eltern dann sagst, wenn, dann musst du es ja nicht mal verstecken.
Musst oder du so. Dich nicht mehr irgendwie so.
Ja, komm, das war, man hat ja gefühlt die ganze Zeit ja so eine Maske auch zu Hause aufgehabt. Ja. Sehr so anstrengend, komm, du hast ja in der Schule eine Maske aufgehabt und zu Hause. Und dann konntest du wenigstens, wussten ja die Eltern dann, wo du dran bist. Hat mir ja dann auch meine Mutter dann auch geholfen, ne? Bin ich ja dann in die Therapie, also hat mir geholfen, einen Therapieplatz zu finden, was ja auch nicht einfach ist.
Ja.
So, selber hätte ich, muss man auch sagen, hatte ich auch wenig Lust, das selber alles zu machen und da anzurufen, auch wenn die es häufig sagen. Man soll es selbst machen, ne? Ja, das war nicht häufig, aber natürlich ist es schwierig.
Total.
Man muss ehrlich sagen, natürlich habe ich nicht alles gemacht.
Ja, ich glaube, die Grundidee ist dahinter, dass Therapeutinnen und Therapeuten quasi sagen, in dem Moment, wo die Jugendliche sich selbst drum kümmert, da passiert schon einfach so viel. Manchmal passiert da fast noch mehr als in der ganzen Therapie. In dem Moment, wo ich mich drum kümmere. Und dann habe ich so ein Erleben, wenn es gut läuft, von Selbstwirksamkeit und wieder von Aktivierung und von ich kriege ja doch was hin. Aber natürlich gibt es Menschen, die denen geht es so schlecht und da funktioniert das nicht. Da müssen dann andere helfen. Ja.
Und dann, natürlich ist es dann, wenn du natürlich einen Therapieplatz hast, ist natürlich dann erstmal schon eine Erleichterung, ne? Oder so, wenn dann hast du so eigentlich das Gefühl, so jetzt passiert mal was, ne? Davor die ganzen Jahre lang immer gleich. Und du hast auch das Gefühl, jetzt machst du ja auch was dagegen oder probierst auch was. Ja.
Wollen wir mal den Bereich vielleicht von Schule anschauen? Also quasi die Frage stellen, Depression und Schule, wie geht das? Ja. Zu den Symptomen von der Depression gehört ja tatsächlich auch, also gehören ja quasi kognitive Symptome auch dazu. Also sowas wie Konzentrationsstörungen oder sich Probleme, sich zu entscheiden, ganz viel Grübeln und negative Gedanken, sodass ja auch oft quasi irgendwie der Kopf wirklich auch besetzt ist mit was oder halt erschöpft ist. Wie, du hast vorhin schon ein bisschen was erzählt, dass du Schule immer anspruchsvoller fandst. Wie war das so im Speziellen? Also hast du gemerkt, du kannst irgendwie nicht mehr folgen, du kannst dich nicht mehr konzentrieren, du kannst nicht mehr so abliefern oder wie hast du das gemerkt?
Ja, ich würde sagen, vor allem das Konzentrieren wird halt immer. Ich weiß, zum Beispiel, früher war ich immer muss auch ehrlich sagen, also zu Hause habe ich nicht so viel gelernt, aber in der Schule halt immer aufgepasst und damit ist halt ein bisschen angeeignet, aber das wurde dann auch immer.
Das hat dann gereicht quasi.
Ja, aber das merkst du irgendwann, dass es halt nicht mehr geht, weil du im Unterricht, du hast ja so viele Gedanken im Kopf.
Genau, also du würdest jetzt sagen, es war gar nicht der Punkt, dass du quasi wie so, die Konzentrationsschwierigkeit war nicht, dass du nicht folgen kannst, sondern du denkst schon selbst so viel. Also permanent ist es laut im Kopf mit irgendwas.
Ja, und du hast ja so viele andere, so zwischenmenschliche Sachen auch häufig im Kopf. Aha. Also die auch häufig gar nicht mit Schule ja zu tun haben.
Zum Beispiel, was hattest du da zwischenmenschlich im Kopf? Also Schuldgefühle anderen gegenüber oder Konflikte oder?
Ja, das alles, ja. Es kommt ja immer, ist ja so schwer zu beschreiben, du hast guck mal, da kommt ein Gedanke weg.
Ja.
Und dann kommt wieder der neue. Also, und das macht dich ja eigentlich fast so nervig, weil du willst ja irgendwann einfach mal Ruhe haben.
Schlafprobleme hast.
Genau. Ja, und guck mal, du, auch selbst beim Einschlafen, du willst ja dann einfach Ruhe haben. Mhm. Auch beim Einschlafen kommen ja dann 1000 Gedanken. Mhm. Und dann träumst du, dann lässt sogar der Traum eigentlich in Ruhe.
Mhm.
Oder so.
Das stimmt, das erzählen mir etliche in der Praxis. Und das kenne ich jetzt zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung nicht, dass dieses Thema, dass das dann im Traum weitergeht, permanent. Also so dieses, ich werde irgendwie nicht in Ruhe gelassen, oder ich komme nicht aus diesen Fängen der Depression raus, so dass die Thematik, die den ganzen Tag sich dreht, die dreht sich dann im Traum noch weiter. Also ich habe da nie irgendwie meine Ruhe. Das klingt sehr bitter, ja.
Ja, und ich finde, das hat mich fast am meisten genervt. Ne? Ja, weil früher war ja so, wenigstens so der Schlaf, da hattest du ja mal Ruhe gehabt. Mhm. Und jetzt hast du ja selbst im Schlaf keine Ruhe mehr.
Ja, ja,
und das ist so, also es ist wirklich, ich weiß nicht, schwer zu sagen, das ist einfach richtig nervig.
Folter, ne?
Ja, das ist wirklich so. Ja. Ich hab, man hat so das Gefühl, dein Kopf foltert dich.
So. Ja.
Und du kannst nichts dagegen machen, weil du stehst ja, du kannst ja nicht entscheiden, was du träumst.
Nee.
Weißt nicht. Und das ist so schlimm. Und dann fühlst du dich so hilflos oder so und du weißt gar nicht, was du dagegen machen kannst. So. Mhm. Und deswegen, und wie gesagt, und Schule wird ja dadurch ja dann auch immer schwieriger, wenn du.
Gab es irgendein Fach, wo du für dich gemerkt hast, da kann ich mich noch konzentrieren oder so? Oder würdest du sagen, das war wirklich fächerübergreifend? Bei allen Themen war ich einfach völlig so, ich kann mich nicht konzentrieren, geht nichts.
Ich würde fast sagen, es war fast fächerübergreifend. Vielleicht im nächsten noch für die Geschichte, aber nur, weil ich es halt mag.
Ja,
aber
ja.
Sonst würde ich schon sagen, dass es fächerübergreifend ist.
Hast du was gemerkt, wie die Depression dich beeinflusst in Bezug auf die sozialen Kontakte in der Schule? Also ich meine, das ist ja sehr, also oft Klassen mit 30 Kindern, irgendwie ist es laut, es ist voll, man muss sozial irgendwie, also irgendwie einigermaßen damit umgehen können. Die Depression ist ja da auch quasi als ein, oder es gibt ja auch quasi so ein Symptom während der Depression, dass man in diesen ganzen sozialen Bezügen auch Schwierigkeiten bekommt, ne? So wie mit sozialen, man will sich eigentlich zurückziehen, wie du vorhin auch, meine ich, sagtest, es entstehen vielleicht dann mehr Konflikte. Wie war das für dich?
Ja, ich würde auch fast sagen, dass das auch mit einer der anstrengenden Punkte war, ja auch in der Schule. Du bist ja dann nicht auch alleine, ne, sondern hast ja die ganzen Mitschüler. Mhm. Wie soll ich sagen, manchmal bist du ja auch allein sein, ne, oder so. Der Lärm ist ja auch manchmal anstrengend und was mich auch manchmal so gestört hat, so früher konnte ich anhänglich vielleicht oder gut mit Menschen umgehen und das irgendwann wäre nicht mehr so gut.
Yeah,
ne? Und dann nehme ich sich aus, was ist aus, oder das habe ich dann gedacht, was ist aus mir geworden oder so, dass ich jetzt so Probleme zwischen menschlichen Beziehungen habe und so. Und da fühlt man sich ja dann auch nochmal schlechter und dafür, oder ich weiß nicht, da fühlt man sich manchmal so als Versager oder so, weiß nicht, so würde ich sagen. Und das ist schon auch mit anstrengend
an der Schule. Ja.
Und natürlich, und die anderen wissen ja auch natürlich auch, oder ich habe es ja auch nicht erzählt, die wissen ja auch manchmal noch nicht, was ja mit einem los ist oder nicht.
Hast du irgendwie gehört später, dass Freundinnen oder Freunde dir gesagt haben, wir haben irgendwie was gemerkt bei dir?
Gehört bekommen, dass sie gedacht haben, ich wäre der glücklichste Mensch in der Welt oder so.
Okay.
Ich habe manchmal sogar das Gefühl gehabt, in der Schule, so schlecht, dass es mir ging, eigentlich umso mehr habe ich manchmal gelacht. Also das ist dann noch mehr zu verstecken oder so. Das war fast so bei mir. Und wenn ich einfach so ohne Ausdruck sitze, dass es da eigentlich vergleichsweise okay war.
Also man hat das dann, wenn, über die Leistung gemerkt.
Ja.
Ja. Also da war das aber schon so, dass du quasi mit den Noten runtergegangen bist.
Ja, du merkst deine Leistung.
Ja. Und wurdest du da angesprochen?
Nein.
Lehrerinnen und Lehrern oder so? Gar nicht?
Nee. Nein.
Ah, okay. Weil das ist ja manchmal, also ich finde so als Therapeut auch, das ist ja ein Indikator auch. Also ich sag mal so, wir werden nicht einfach so mal schlechter. So,
ja.
Das hat irgendwie einen Grund und eigentlich wäre es spannend rauszufinden, wieso. Kann man da irgendwas tun, unterstützen, was ist los? Aber wenn das quasi gelabelt wird mit Faulheit oder sowas, dann, also das ist eh spannend, finde ich, dieses, was ist eigentlich Faulheit? Also meines Erachtens gibt es das nicht. Sondern das ist dann ein Symptom von etwas. Ja, ich kann irgendwie vielleicht sowas wie ausruhen ist was Schönes oder so am Strand liegen. Aber Faulheit, würde ich sagen, existiert nicht. Sondern wenn ich keinen Antrieb habe, irgendwas zu machen, irgendwo loszulegen, Interesse an Sachen habe, dann ist das ein Hinweis auf irgendetwas. Ne?
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube, die Lehrer stempelt das wirklich wahrscheinlich und sagt, der ist einfach faul.
Ja.
Oder fauler geworden.
Und das ist dann immer so, der ist pubertär und faul. So.
Ja.
Als, das ist halt irgendwie so die Welterklärung.
Also so einfach ist es ja auch nicht.
Ja,
und
genau.
Deswegen, wenn man Leistung merkt, kann man zum Beispiel, das Lernen, finde ich, wird ja auch, ich habe sogar das Gefühl gehabt, ich habe sogar damals, wo ich depressiv war, hast du noch mehr gelernt.
Ja.
Als davor und wurde halt schlechter, weil du merkst aber, es geht einfach nicht mehr so in den Kopf rein wie früher.
Okay. Also du meinst, du hast quasi mehr investiert, aber halt der Output war halt blöd. Also du warst quasi weniger faul als vorher, aber du wurdest eher als faul gelabelt.
Ja, und es war schlechter. Ja, du hast so viele Gedanken im Kopf.
Mhm.
Ich hatte manchmal das Gefühl gehabt, so, es geht einfach nicht rein. So, das war wirklich nervig. So. Mhm. Ich habe probiert, so reinzuhämmern.
Mhm.
Es gibt ja so klassische Lernfächer, ne, wo du lernen musst. Und ich habe gemerkt, das bleibt einfach nicht so im Kopf hängen wie früher. Und das war schon deprimierend. oder so. Mhm. Und da hat man sich ja schon so gefragt, was soll ich machen? So, ich probier's ja. Aber es geht nicht und Leute denken, ne, der macht nichts.
Ja. Oder so. Ja. Wenn wir den Bereich mit Freundinnen, Freunden anschauen, Freizeit und so, wie hat da die Depression auf dich gewirkt und wie hat sie dich da verändert oder eingeschränkt?
Ich würde sagen, glaube ich, dass man sich, oder so habe ich es gemacht, ich habe mich halt sozial zurückgezogen, ne? Mhm. Oder so, also halt.
Und das ging mit 13, 14 los und war dann ein schleichender Prozess?
Ja, irgendwann, also zum Beispiel, du hattest ja auch wie so Gruppen, ne, und die sich halt treffen und so. Und irgendwann bin ich halt gar nicht mehr hingekommen. Ja. Und die haben mich halt dann auch irgendwann auch gar nicht mehr gefragt. Weil sie wussten ja, die dachten ja, der sagt doch eh dann nein. Das hat mich auch mal genervt, dann irgendwann Kontakte mit anderen Menschen auch anstrengend hat.
Ja. Und weißt du, was das Anstrengende eigentlich war? Ist es, dass du deinen eigenen Kopf nicht strukturieren kannst oder dass du schnell reagieren musst, also dass man quasi, man unterhält sich und dann musst du ja eine Reaktion auf das Gesagte bringen und das ist anstrengend oder ist der Selbstwert immer so stark angegriffen? Das ist ja so ein, finde ich, auch so ein Hauptteil dieses, dass man sich selbst so unterirdisch findet und so schlecht, dass man ja auch so ein Gefühl hat von, ich kann mich auch überhaupt keinem mehr zumuten, so, ne? So schlecht wie ich bin.
Ein hartes Wort, aber du fühlst dich wertloser, ne?
Mhm, ja.
Oder so als andere und man fühlt sich so, man kann mit den anderen Menschen oder mit den anderen nicht mithalten.
Ja.
Halt so, ne?
Du meinst, man ist in diesem Vergleichsding drin.
Ja, man vergleicht sich immer mit anderen.
Ja.
Und dann hat man das Gefühl, so man.
Und wo konntest du nicht mithalten? Was denkst du? In welchem Bereich hast du dann gesagt, ich komme da nicht mit?
Ich hatte das Gefühl, ja, vielleicht, ich bin nicht so lustig wie die anderen, ne? Ich kann nicht so lockere Gespräche oder so halt.
Kommst nicht so an.
Ja.
Und es war aber, wie du vorhin gesagt hast, das Fiese war, du warst früher anders. Also du konntest
Und dann habe ich manchmal so gedacht, wie war ich früher? Wie habe ich das denn früher? Zum Beispiel manchmal wundert mich so, wie habe ich früher diese Situation gemeistert oder so? Und jetzt kann ich gefühlt gar nichts mehr.
Aha.
Das war schon, das war auch depressiv. Also deswegen irgendwann habe ich gedacht, so, man soll gar nicht mehr so an sein altes Ich denken oder so, weil das ist.
Du meinst, weil, also wenn man jetzt so, ich weiß nicht, also jetzt gehen wir kurz quasi raus und sagen, du wolltest jetzt so als Tipp mitgeben, guck gar nicht unbedingt immer so zurück, wie du früher warst, sondern schau, dass du dein neues Ich irgendwie annimmst oder so.
Ja, okay. Wie der Vergangenheit ist ja Vergangenheit. Ja.
Und das ist, finde ich, ein super wichtiger Punkt, weil wir vielleicht nachher nochmal kurz über Therapie sprechen. Und ich kenne das auch persönlich, ich habe ja auch Therapie gemacht, auch in Krisensituationen. Und dann kenne ich das auch von mir, dann komme ich wohin und natürlich ist mein Wunsch, bitte hilf mir, dass es so wird wie früher. Und ich wusste natürlich immer quasi aus meiner Profession heraus, das kann ja nicht gehen. Aber es ist trotzdem mein größter Wunsch. Ich will, dass es so wird wie früher. Ich will wieder so der Alte sein. Und das quasi zu verstehen, und das merke ich bei ganz vielen Patienten bei mir, das ist so schwierig, so in Ruhe und begleitend und nett zu erklären, es gibt nicht mehr das wie früher, aber es gibt was Gutes Neues, was richtig Gutes Neues. Und das ist aber schwierig, ne?
Ja, ich finde den guten Mund, den du angesprochen hast, weil wie häufig war ich auch so, weißt du, so Phasen, wo es dann richtig schlecht ging, ne? Und dann denkt man da früher nach. Und wie gesagt, du wünschst dir jedes Mal so sehr, dass du so wirst wie
das
früher.
Ist so, ja,
genau. Früher. Und so gehst du dann auch später dann auch in die Therapie rein oder so. Aber das ist wirklich unrealistisch, muss man halt sagen. Wie du ja gesagt hast, ist ja auch nicht, es kann ja auch was Gutes sein.
Ich würde sagen, wenn ich jetzt mit den meisten, die also natürlich, es profitiert quasi leider nicht jeder von der Therapie und das liegt bestimmt auch dann häufig irgendwie an der Passung oder so. Aber wenn jetzt alles gut läuft, dann glaube ich, gehen Menschen aus der Therapie raus, die, wie soll ich sagen, schon reifer sind und sich besser verstehen und ich glaube dann auch vielleicht ein tieferes und erfüllteres Leben führen können. Und natürlich gibt es Aspekte, die man vielleicht nicht mehr so leben kann, wie man sie früher mal gelebt hat. Aber das ist irgendwie Entwicklung auch. Und nicht nur Verlust, sondern auch eben Gewinn von Neuem auch.
Ja, man kann ja auch mit neuen Hobbys anfangen, die du früher nicht gemacht hast und so. Wie gesagt, weil der Mensch entwickelt sich ja permanent, der bleibt ja nicht gleich. Und deswegen, wenn wir da reden, was einem geholfen hat oder so, ich finde, das hat mir auch so geholfen, dass du dann mit neuen Sachen auch anfängst.
Ja.
Und dann irgendwann langsam merkst, ey, das macht dir Spaß halt. Und es verändert sich was. Und deswegen, das finde ich wirklich auch anderen, natürlich bei jedem ist unterschiedlich, ne, oder so, aber dass man auch sich traut, was Neues zu machen oder so. Weil das traut man sich durch die lange Zeit nicht, sondern man will immer nur zurück zu früher.
Ich glaube, also das ist auch eine Sache, die ich glaub, aus meinem Leben kenne, dass bei mir bewegt sich, glaube ich, alles immer sehr stark in so Wellen und es gibt quasi immer diese Phase, wo ich mehr in so einen Stillstand komme und in sowas, mir gefällt mein Leben nicht, es wird irgendwie trist und ich komme dann an irgendeinen Punkt und dann gibt es wieder so einen Aufbruch. Und dieser Aufbruch bedeutet dann eben in der Regel was Neues. Ich mache was Neues, ich traue mich neu, ich habe neuen Mut oder so. Und dann wird irgendwas wieder anders. Aber es ist nicht mehr so, der alte Jörn.
Ja.
Ich wollte nochmal auf den Punkt zurück. Du sagtest, du bist dann zum Beispiel nicht mehr in diese Gruppen gegangen. Gab es da diesen Moment aber, dass du auch von diesen alten Freundinnen und Freunden enttäuscht warst? Oder wie war dein Blick auf die?
Wenn man ehrlich ist, ne, oder so, war man natürlich schon manchmal enttäuscht, ne, oder so ist es nicht. Aber dann habe ich immer gedacht, bestimmt sind auch viele Menschen von einem enttäuscht. Ich weiß ja nicht, was die auch haben, ne.
Dass die auch von dir enttäuscht
waren. Ja,
und warum kommt der nicht mehr?
Ja, ne.
Aber hättest du dir schon irgendwie gewünscht oder könnte man das als Botschaft rausgeben an Menschen, die zuhören und die vielleicht Freundinnen oder Freunde haben, wo sie eine Idee haben, die sind vielleicht erkrankt oder wissen es auch, dass man sehr nett und lieb immer wieder neu nachfragt, also auch beharrlich bleibt irgendwie, ohne zu nerven. Ne? Also ich meine nicht jetzt nicht so übergriffig, aber dass man sich auch nicht so frustrieren lässt von Absagen, sondern sagt, okay, das gestatte ich der Person, aber ich bleib dran.
Ja, man kann ja einfach sagen, zum Beispiel, heute treffen wir uns, weil du Lust hast, wir freuen uns, dass du, wenn du kommst, und wenn nicht, ist es ja okay, dann ist es deine Sache, weißt du, so, dass man...
Ja. Da hättest du dich schon drüber gefreut. Das wäre schon ein Punkt gewesen, der dir vielleicht gut getan hätte.
Ja, wenn dann hat man das Gefühl, man wird ja auch nicht komplett vergessen oder so. Das fühlt sich schon besser an. Also ich finde, muss man sagen, es fühlt sich schon häufig besser an, wenn man weiß, okay, es gibt eine andere Person, die interessiert sich für einen oder so. Und das muss man schon sagen, ne? Weil dann hast du nicht das Gefühl, dass du, manchmal hat man auch das Gefühl, oder hatte ich das Gefühl, man ist alleine, ne?
Ja.
Oder so, muss alleine da durchgehen. Und alleine ist es immer schwieriger als zu zweit oder zu dritt. Ne? Und wie gesagt, und auch einfach, und man kann ja auch einfach so sagen, guck mal, wenn du mal was brauchst, ich bin für dich da, weißt du. Also einfach, das ist ja auch nicht die Welt, ne?
Ja,
so. Aber es ist ja, was ist für die Person, die Depression hat, bedeutet das sehr viel.
Bedeutet das vielleicht schon eine Welt, ne?
Ja. Und du sagst, manchmal kann ja so kleine Gesten können manchmal sehr viel bedeuten, finde ich halt.
Ich denke so irgendwie drüber nach, dass vielleicht dieser, also wenn ich jetzt irgendjemand 2, 3, 5, 8 Mal frage, magst du mitkommen, wir treffen uns oder so und die Person immer wieder sagt nein, dann würde ich mich vielleicht zurückziehen oder wäre vielleicht so, okay, irgendwas ist und ich verstehe nicht, warum. Und ich glaube, da wäre es zumindest so, wenn ich weiß, dass die Person gerade erkrankt ist oder mit irgendwas so ihren Struggle hat, dass ich dann irgendwie für mich weiß, hey, okay, Jörn, bleib dran, das gehört dazu. Ich denke, das ist wichtig, dass ich vielleicht auch quasi in einer anderen Kategorie denken kann.
Ich glaube, ich habe auch manchmal wieder das Gefühl gehabt, also, manche interpretieren das auch wieder manchmal auch falsch. Ne? Oder, also wenn du dann irgendwann, nicht jeder kennt sich auch eine Person aus, wenn du dann irgendwann die ganze Zeit absagst oder dass sie gar nicht so daraus schließen, dass da dahinter was Psychisches stecken könnte. Denken vielleicht, also, der hat vielleicht einmal keine Lust auf uns. Ne?
Ich meine, das geht dann in diese Richtung mit faul, ne?
Ja.
Also da werden so Wörter benutzt, die irgendwie vermutlich wahnsinnig oberflächlich irgendwas abbilden, wo man irgendwie nicht Dreiecken weiterdenken kann. Ne? Das hat mich gerade noch mal so ein bisschen berührt, dieses, was du gesagt hast mit, man muss sagen, ich habe mich da einsam gefühlt. War das so, ging das auch mit 14 los? Oder war das so eher schlimmer, schwieriger mit 16? War das die ganze Zeit oder hattest du irgendjemanden Verbündeten auch mal zwischendrin oder so?
Muss ja schon sagen, das ist ja, finde ich, schon das schlimmste Gefühl, ne? Oder so. Also, wenn du du denkst aber, die Menschen interessieren dich einfach nicht für dich so. Also, sind jetzt so hart, aber du denkst so, es ist egal, was mit mir ist. So. Das ist denen gleichgültig so. Und das ist jetzt nicht unbedingt ein schönes Gefühl, ne? Weil ich kann jetzt hier, ne, ich will ja nicht andere Personen, ne, deswegen gehe ich da nicht so drauf ein, aber. es war noch eine andere Situation, habe ich mich dann noch also gefühlt und ich habe immer probiert, auch so, man hat ja auch andere, der ist ja nicht alleine mit der Person, ne? Würde ich sagen, darauf geachtet, auch geguckt, so, dass sich andere nicht alleine fühlen, ne, wie man, ja, wie man selber, ne? Weil ja, du willst ja nicht anderen, dass auch, dass andere dasselbe Gefühl haben wie du, ne? Weil du kannst ja nicht sauer auf andere sein, aber dann selber genau dasselbe machen. Ich probiere darauf zu achten, obwohl ich immer darauf zu achten, auch wenn man wahrscheinlich häufig leider auch das vielleicht
Menschen übersieht.
Ja. Mhm. Also miteinander, wenn man das übersieht, ne? Mhm. Das macht man dann nicht, oder das mache ich nicht absichtlich. Weil das ist für mich einfach wichtig, dass man einfach auch, wie soll man sagen, man ist ja nicht alleine auf der Welt, sondern dass man halt Mitmenschen einfach im Auge hat, ne? Und so. Mhm. Nicht immer auf sich bezogen ist.
Ja.
Sondern auch andere im Blick hat. So. Weil ich sage jedes Mal, also in den schönsten Momente zum Beispiel hatte man ja nicht alleine gehabt, häufig. Sondern häufig zu zweit oder so. Also,
ja, deswegen, ja. Wie war das in der Phase der Depression? Hattest du denn da, also hattest du da einen Blick noch auf andere Menschen? Ging das eigentlich? Oder hat das auch, also du sagst ja jetzt, ich habe mich da sehr einsam gefühlt. Ich hatte das Gefühl, kein Arsch interessiert sich für mich. Hattest du die Fähigkeit gehabt, noch an andere zu denken? Oder bist du, warst du sehr in dich so eingekerkert? Also auch, weil du das Gefühl hast, ich komme ja nicht aus mir raus. Also ne, ja, so mit meinen Gedanken.
Ich glaube wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, würde man wahrscheinlich sagen, hatte ich wahrscheinlich damals keinen oder nicht mehr so einen großen Blick für andere.
Ne? Nee, aber ich meine so, jetzt auch nicht, ne? Also jetzt ja, nicht ich mit Schuld.
Nee, ich weiß,
so,
ich weiß.
Du bist jetzt ein böser Kerl, hast du nicht, nein, sondern es würde mich interessieren, ob du jetzt so sagst, ich hatte schon auch die Fähigkeit, irgendwie für andere auch mal da zu sein oder irgendwie so.
Also bei manchen Personen habe ich es probiert oder so. Und da würde ich sagen, da habe ich mich auch dann, immer wenn es um andere ging, habe ich das Gefühl, so konnte ich mich manchmal fast besser zusammenreißen,
ja,
als für mich.
Also. Was heißt zusammenreißen?
Dann, du besuchst dann einfach mal die Person oder so. Also weißt du, sonst gehe ich ja nicht ja, raus, so für mich selber aus Spaß also, oder so.
Zusammenreißen, Kräfte mobilisieren,
ja, also, ja,
Energie
ja,
rauspressen,
ja,
um nochmal was zu machen.
Ja.
Ja. Ich frage jetzt mal und wenn du nicht magst, antwortest du nicht. Mit der Einsamkeit, wie hast du das von deinen Eltern wahrgenommen? Also hattest du dich, waren die Teil davon? Irgendwie interessiert sich niemand für mich? Oder hast du schon wahrgenommen, doch, meine Eltern schon? Aber du bist halt einfach ein Jugendlicher und du brauchst quasi die Peer Group und Freundinnen und Freunde wie so ein Fisch das Wasser oder so. Also das hilft dann nicht so viel, dass es da jetzt irgendwie Eltern gibt, die einen lieb haben oder so.
Ich würde sagen, ich hatte schon am Anfang, glaube ich, ein bisschen das Gefühl, so meine Eltern, weil die damit so, kann ich nicht zu sehr familiär schnell reingehen. Ne?
Nee.
So, aber
ja,
hatte ich schon das Gefühl, aber dann, als ich dann meiner Mutter und meinem Vater gesagt habe, ich muss sagen, das hat, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber das muss ich sagen, hat mir schon geholfen.
Ja, ja.
Also wenn du merkst, wenn man gibt's eine, oder es gibt, wenn man, du merkst ja, wenn deine Mutter dich liebt so,
ja, ja,
und die fragt, und du merkst einfach, wenn die dich fragt, ey, wie geht's dir so, ja, das ist mit Liebe gemeint so und das würde schon sein, dass es mir geholfen hat. Also,
ja, ja.
Nein, das wenigstens Gefühl gehabt. Ich habe manchmal so gedacht, guck mal, dann ziehe ich es wenigstens für meine Mutter durch. So, so ich würde es. Ne?
Das hatte ich manchmal nicht, so, war so ein Grund, weiterzumachen. Ja,
ja, ja. So eine kleine Motivation halt so, ja, aber ich würde sagen, mit fast die größte wahrscheinlich.
Aha.
Und deswegen sage ich auch zum Beispiel, wenn man, wir haben ja nicht alle ein gutes Verhältnis zu seinen Eltern oder so,
ja,
würde ich sagen, wenn deine Eltern, man weiß, ob Eltern ein Leben oder nicht, ja, würde ich, ja, ist immer gut, den Eltern das zu sagen.
Mhm.
Weil das sind die Menschen, die dich um dich kümmern. So.
Mhm.
Also die lieben dich und die fragen dich, wie geht's dir? So.
Mhm.
Und natürlich manchmal weißt du so, natürlich, manchmal weißt du, wenn du in der Schule kommst oder so, willst du natürlich nicht unbedingt so viel reden, da kannst du manchmal natürlich nerven oder so, aber das verstehen die auch.
Ja, ja.
Wenn du sagst, also, ich will mal nicht reden.
Mhm.
Oder so, die lieben dich ja weiterhin noch.
Mhm.
Deswegen, das würde ich schon sagen, dass sie mit den Eltern geholfen hat.
Wir hatten den Schlaf vorhin kurz angesprochen. Da haben wir über das Träumen gesprochen. Und da ging es so drum, die Depression quälte dich quasi im Traum weiter. Wie war das mit dem Einschlafen, dem Durchschlafen, dem Aufstehen morgens?
Schlecht.
Alles drei.
Ich würde sagen, dass bei mir fast am schlimmsten, manchmal war ich sogar überrascht,
ja,
wie gut Aufstehen eigentlich bei mir geht, weil ich habe es ja mitbekommen bei anderen, so,
ja,
ist Aufstehen immer das sehr großes Problem.
Ja.
Bei mir habe ich immer eher das Gefühl gehabt, so Einschlafen. Das ist okay, richtig, ja.
Weil das Grübeln so laut war?
Ja. Du denkst immer weiter nach, auch beim Einschlafen.
Ja. Und bist du auch manchmal, also was auch viele beschreiben, was auch ganz üblich ist für die Depression, ist auch, dass man so mitten in der Nacht wach wird und dann wieder nicht mal einschlafen kann, weil das Grübeln laut wird? Kennst du auch?
Ja, also ich bewundere immer Menschen, die durchschlafen. So, natürlich auch gehen.
Ja.
Ich bin immer aufgewacht, auch manchmal mehrmals natürlich.
Ja.
Manchmal weißt du, ich habe das Gefühl, so, du stehst gerade mal für eine halbe Stunde so. In dem Bereich hat es auch geträumt. Und dann wachst du wieder auf und dann dauert es wieder Ewigkeit, bis du einschläfst. Also so das Gefühl, dass du hast eigentlich nie richtig geschlafen.
Mhm. Ja, also. Ja. Kannst du eigentlich, also das Grundthema oder die Grundmelodie deines Grübelns und deiner Gedanken, die dich ja so belegt haben, kannst du das eigentlich sagen, was das war? Also was so dieses, ja, die Essenz deines Nachdenkens und Grübelns war.
Ich glaube, bei mir war das häufig eher so, dass ich so über Alltagssachen so nachgegrübelt habe, so Sachen in der Schule meistens.
Also sowas wie, ich schaff's nicht oder ich bin zu schlecht oder...
Ja, oder auch so, wie denkt er über mich, so die Person, gewisse also Person, ist, nicht, ist er nicht genervt von mir?
Ja.
Also solche zwischenmenschlichen Sachen auch. Und die folgt den anderen häufig so beim.
Das, was du auch vorhin gesagt hast, was auch an diesem Sozialen schwierig war.
Ja, und deswegen meine ich
halt. Hast du immer diese neuen Fragen aufgeworfen.
Ja, und deswegen meine ich, guck mal, wenn ich mich jetzt abends zum Beispiel mit ihm mitgegangen wäre, dann wüsste ich so, okay, darüber denke ich auch wieder die ganze Zeit nach.
Ja.
Und deswegen probierst du das auch, das zu vermeiden.
Mhm.
Und deswegen, glaube ich, habe ich mich auch so zurückgezogen.
Mhm.
Weil da denkst du ja dann nicht mehr so an zwischenmenschliche Beziehungen nach, weil du bist ja alleine zu Hause, ne, im Zimmer.
Ja, okay. Also du hast dich quasi den Situationen dann bewusst entzogen, um damit nicht mehr so konfrontiert zu sein.
Ja. Also man flieht so eigentlich davor, ne?
Also. Wir hatten im Vorgespräch ja drüber gesprochen, ich kenne das von mir, von Zeiten, wo es mir schlecht ging, dass das immer sehr gemischt war bei mir mit Angst. So das Depressive. Und ich hatte immer so irgendwie so Katastrophenszenarien im Kopf, sowas, was ich irgendwie nicht schaffen werde die nächste Zeit oder auch Angst vor irgendwelchen Erkrankungen oder, also bei mir war immer viel mit Angst drin. Du hast gesagt, das hattest du nicht, ne? Sondern also du sagst, das war jetzt sehr stark auf das Zwischenmenschliche bezogen und du erzähltest auch so, dass das, was so besonders für dich auch quälend war, war eigentlich oft so ein Gefühl von so einer absoluten Leere, ne? Von so nichts irgendwie.
Ja, also wie gesagt, natürlich manchmal hat man natürlich auch Ängste gehabt oder so, aber ich glaube, ich hatte es bei weitem nicht so stark wie andere, sondern zum, also ich kann mich noch erinnern, so, ich versuche das also diese Woche hat, ne, oder so, also da spürst du wirklich eigentlich fast gar nichts mehr oder so, also guck mal, ich sitze dann so da im Zimmer, also guck an die Wand und es ist alles egal, so, jetzt geht's dir wirklich schlecht, so.
Ja,
guck mal, davor, manchmal konnte ich mich trotzdem nochmal aufregen oder so, ne, oder Mama war traurig. Aber in den Momenten war es, konntest du nicht mal das. So.
Ja. Das wird mir oft erzählt, dieser Moment, wo jemand dann sagt, ich fühle nichts mehr und ich würde mich so freuen, wenn ich wenigstens traurig wäre oder wenn ich, da geht es gar nicht jetzt um so positive Affekte, sondern da geht es wirklich darum, ich würde mich freuen, wenn ich verzweifelt wäre, wenn ich traurig wäre, weil ich fühle nichts. Und dieses Nichtsfühlen ist ganz, ganz bitter. So. Ich glaube, unheimlich oft wird Depression mit Traurigkeit verwechselt.
Ja.
Oder auch dann eben mit so, was ja auch natürlich viele Menschen auch kennen, mit Trauer. Im Prinzip hat es damit gar nichts zu tun. Also ich meine, es gibt, was ja schon auch so ein Leitsymptom sein kann, ist so eine Hoffnungslosigkeit.
Ja.
Das hat wenig eben mit diesem Gefühl von Traurigkeit oder Trauer zu tun, sondern eher mit diesem, wie du auch sagtest, mit so einer Leere.
Ja, und ich finde es auch, Menschen zu beschreiben, ne, die das nie so hatten, finde es voll schwer. Ist
schwierig.
Du fühlst ja in dem Moment ja fast gar nichts. Wie soll man das beschreiben? So, ne? Jeder kennt ja das Gefühl, sauer zu sein. Jeder kennt das Gefühl, nicht traurig zu sein, Freude zu haben. Ne?
Ja.
Aber wirklich so nichts zu spüren, das ist ja nicht alltäglich.
Ja.
Und das ist, sagen wir so, das Schlimmste. So. Weil ist ja wirklich, das klingt, ist ja wirklich fast jetzt alles egal. So. Weil du wirklich schwer in der Depression hast und der Moment ist ja alles gleichgültig. So, es ist alles gleich. Und das ist das
Schlimmste. Hast du dann in so einer Phase auch suizidale Gedanken gehabt?
Ja, wenn du sagst, ja, gemeinsam mit alles egal, ist ja heute tot egal. Es ist egal, ob du jetzt weiter lebst oder nicht. Also im Nachhinein, also jetzt natürlich gehen wir zum Glück nicht mehr davon, ne? Wundert man sich ja selber, wie das so war. Aber das ist wirklich in diesem Moment sehr egal. So. Und deswegen, wenn man jetzt Suizid, ne, oder so, deswegen immer dann auch dieses Argument, ist ja häufig so, ja, aber tu es ja für die Menschen nicht, ne, oder so.
Ist auch egal, ne?
Ja, in dem Moment, zwischen so eine Leere, ist wirklich, deswegen bin ich dieses Argument.
Ja. Nee, aber das ist auch, glaube ich, wenn man über das Thema Suizidalität redet und über wie kann man das begleiten, dann ist das auch ein Satz, den man jetzt nicht unbedingt sich merken muss.
Ja. Häufig immer noch schlecht, ne? Oder so, aber ich würde sagen, mir geht es gefühlt tausendmal besser als in der Phase so, weil da diesen Geisteszustand will ich nie wieder halt zurück, ne? So, ne?
Ja.
weil so häufig, man ist ja ist immer nur so, dass Shooter häufig immer noch ja, anstrengend oder zu viel ist, ne? Aber
ja, ja, ja.
Ich spüre was, ne? So, da ist er wirklich, ich weiß noch, witzig, wie an dieser Phase habe ich echt eigentlich noch gute Erinnerungen.
Woran hast du gute Erinnerungen?
Ja, wo also wirklich fast mal die schlimmsten Tage meines Lebens oder so.
Okay.
Aber da weiß ich eigentlich wirklich noch fast, ich weiß noch ganz genau, wann es war,
okay,
was ich da gemacht habe und so. Also, das vergisst du ja auch nicht.
Das brennt sich so ein.
Ne? Ja.
Wir hatten vorher mal drüber gesprochen. Das ist ja so, dass ungefähr 10-15% aller Jugendlichen ja von einer, also man schätzt so, von einer Depression betroffen sind, einmal im Jugendalter. Und da hatte ich so zu dir gesagt, und ich kenne das, also so empfinde ich das, glaube ich, auch oft, dass wenn ich so Statistiken kenne und ich bin auch davon betroffen, mir tut es immer gut, irgendwie zu wissen, andere kennen das Thema auch oder ich habe auch mal eine Weile in Selbsthilfegruppen so auch mitgearbeitet oder habe die supervidiert, also die Leiterin und Leiter von Selbsthilfegruppen und da dachte ich so, ah, ist ein tolles Konzept, finde ich so, dieses, die Menschen, die davon betroffen sind, kommen zusammen, reden drüber, man fühlt sich nicht so alleine. Dann sagtest du aber im Vorgespräch, ah Jörn, das bringt mir nichts gebracht und ich fand das aber interessant und deswegen wollte ich das gerne nochmal fragen. Also, weil ich habe mich damit beschäftigt und dachte, naja, ich kann es auch verstehen. Also, magst du da nochmal was zu sagen? So dieses zu wissen, dass jetzt, sag ich mal, 15% aller Jugendlichen davon betroffen sind. Also, wenn man jetzt so eine Klasse von 30 Schülerinnen und Schülern anschaut, dann wären das ja ungefähr 3 bis 5 irgendwie.
Ich weiß nicht, ich will es nicht so hart sein, dass es einem komplett egal ist.
Ich glaube, so hast du es auch nicht
gesagt. Ja, nee, weil natürlich ist es traurig, dass so viele Leute das haben. Also, ich würde nur sagen, ist es dir halt, wie gesagt, in der schlimmsten Situation, ist es dir halt,
bringt
es
dir nicht.
Ist es dir halt egal, ne? Weil ist ja, wie gesagt, alles gleichgültig. Dann ist es, so eine Aussage, die geht da rein und da raus wieder so.
Ja,
Also sagen, bringt mir nichts zu sagen, okay, es haben 50%, gehen dasselbe, machen dasselbe durch.
Ja,
So, ist dir alles egal.
Leid ist einfach nicht vergleichbar, Leid ist individuell.
Ja, so,
und
ja.
Ich habe den Schmerz und egal, also. Und
man, wir sind ja. Weil als Menschen sind wir, also guck mal, wir sind ja immer eigene Mittelpunkte in unserem Leben. So. Wir spüren ja nur das, was wir selber spüren. Deswegen sage ich, hast mir jetzt nicht so geholfen, aber zum Beispiel jetzt hier, wenn wir hier bei Timoni sind oder so, das finde ich ja jetzt auch so mittlerweile ist auch angenehm, wenn wir jetzt zum Beispiel Treffen haben oder so, dass man ja, weißt du, so, du kannst halt offen darüber reden halt und du weißt halt, die Gegenüber.
Ja, genau.
Sie verstehen es so.
Ich kenne das, ne?
Ja.
Auch wenn es irgendwie, also auf eine andere Art möglicherweise, aber es ist so, genau. Ja.
Und es ist schon angenehm, halt so ein offenes Gespräch. So. Deswegen, das gefällt mir ja schon. So. Weil das hat man ja im Alltag nicht so, du kriegst ja im Alltag nicht so offen über Depressionen oder andere psychische Erkrankungen. Und das.
Wobei wir ja bei Kindern und Jugendlichen sind wir ja gerade so bei zwischen 17% und 20%, ne? Die also eine psychische Erkrankung im Laufe der Kindheit oder der Jugend haben. Also fast jeder Fünfte. Also wir könnten auch in unserem Umfeld, wir könnten auch in Schule, wir könnten eigentlich offen reden. Ne? Und das wäre oft ein Verständnis eigentlich da, wenn wir uns trauen würden. Ne?
Ja, du hast recht, aber so klar, man macht sich das nicht so klar im Kopf. Und zum Beispiel, wenn wir darüber reden, im Alltag, ich hätte das Gefühl gehabt, zum Beispiel, ich hätte so gedacht, so manchmal so, ich habe auch so ein bisschen auch Scham gehabt, dass ich, wie gesagt, eine Depression hatte. Und gedacht, so, jetzt bist du Teil von diesen
Psychos.
Man hat ja auch Schamgefühl, man will jetzt nicht zugeben, dass man Depression hat. Und denkt so, jetzt bist du einer von denen. So. Also, das war schon. Also,
ich kenne das jedes Mal, wenn ich überlege, was für eine Selbstoffenbarung werde ich jetzt machen oder nicht.
Ja.
Kommt jedes Mal die kleine Scham um die Ecke und sagt, Jörn, du machst dich jetzt angreifbar.
Ja, es gibt ja auch Personen auch in der Schule, also, wo man so mal denkt, ne, von denen so, und dem will ich jetzt nicht unbedingt, dass die das weiß.
Ja,
also, wenn du hast Angst, vielleicht machst du dich lustig darüber.
Mhm, oder so, ne? Also man riskiert manchmal was Schmerzhaftes.
Ja, also traurig ist
Ja, klar.
Für manche ist es
Wäre dann aber nochmal eine extra Folge, fände ich spannend, darüber zu reden. Aber wegen dem Alltag eine, vielleicht nochmal eine letzte Sache, bevor wir vielleicht darüber reden, was dir dann auch geholfen hat. Mich würde interessieren, hattest du mit dem Appetit irgendwie ein Thema? Hast du da was gemerkt? Wurde das also klassischerweise ist es so, dass die Menschen ja keinen Appetit mehr haben? Aber es gibt auch die mehr essen.
Ich war einer der wenigen Gäste.
Du hast eher gefasst.
Ich weiß nicht, damals zum Beispiel, ich rede häufig über diese Woche, dass man mich so gebringt hat.
Ja.
Ich weiß noch, damals habe ich fast 2-3 Tage fast nichts gegessen.
Ja.
Also, und denke ich auch im Nachhinein, also der Körper braucht ja Essen. So. Ich weiß noch, damals bin ich noch an den Tag der Schule gegangen, frage ich mich eigentlich, wie ich da nicht umgefallen bin. Oder
wie
so.
Du da hingekommen bist.
Ja. Du hattest halt wirklich, ich weiß noch einmal, habe ich was gegessen und ich habe was gekotzt, das runterzuschlucken oder so, ne?
Finde ich auch.
Ja, du hast, also, da ist wirklich null Appetit so.
Ich habe in so Phasen, bin ich zur Apotheke und habe mir dann so kleine Trink-Esspäckchen gekauft, die man so wohl nimmt, wenn, also ich kannte die aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die wurden den Menschen gegeben, die unter einer Essstörung gelitten haben, also die so hochkalorisch sind, so ganz bisschen. Und trinken ging bei mir immer. Und dann habe ich das Zeug mir quasi reingepfiffen und habe das getrunken, weil ich dann halt doch noch das Gefühl hatte, ich nehme wenigstens so ein paar Kalorien auf. Aber Essen ging auch, wenn es mir schlecht ging, ging gar nicht. Also dieser Prozess des Kauens und Schluckens, und ich kenne das auch, dass ich fast immer dann brechen musste, ja.
Ja, eigentlich ist das eine gute Idee, die du hattest oder so. Weil trinken geht immer komischerweise auf, ne?
Ja, genau. Und dann habe ich in so Phasen, wo nichts ging, habe ich mir das Zeug gekauft. Und es ist trotzdem ein Gewürge, aber es ging halt runter wenigstens. Und ich hatte dann, ich weiß nicht, ich habe, glaube ich, nie gemerkt, ob ich jetzt mehr Energie habe oder nicht. Aber es war, glaube ich, so ein bisschen so für die Psyche so ein Gefühl von, okay, du hast jetzt so und so viel Kalorien zu dir genommen, weil in so einem Päckchen sind halt so und so viel drin oder so.
Ich würde auch sagen, zum Beispiel, also Essverhalten finde ich auch immer so mit einer Hauptebene. Aber da bist du zum Beispiel, manchmal, das klingt so komisch jetzt, aber manchmal ist es ja so im Alltag immer mal so eine leckere Pizza mal zu essen, ja, ja. Die ist ja was Schönes im Leben. Ja. Also an dem, ich weiß noch damals,
hatte ich nichts mehr erfreut.
Ja, so eine Pizza, die ich machen bis.
Ja.
So, und du willst nicht weiter essen.
Ja.
Also Pizza, das kann ich eigentlich immer essen. Aber damals, nein. Und das, also wie gesagt, so, also selbst die kleinen Sachen leben ja, die einen glücklich machen. Also die,
ja, gehen weg.
Ja.
Ja.
Und das ist selber so nicht gut, was ich mir sagen kann.
Ja. Du bist dann, du hast vorhin erzählt, deine Mutter hatte dir geholfen, dass du Therapieplatz gefunden hast. Du hast vorhin erzählt, du befindest dich, glaube ich, noch in Therapie. Hast du noch mehr gemacht? Also das ist schon viel, aber jetzt einfach, um das zu verstehen für mich. Also du bist in Therapie. Hast du noch irgendwelche Elemente gemacht, die dir geholfen haben?
Ja, wir können ja erstmal darüber reden, wie man da, wie ich da hingekommen bin.
Ja, ja,
weil ich, wie gesagt, ich habe es ja meiner Mutter dann gesagt, ne? Und die arbeitet in einem Kindergarten und die hat halt ein Elternteil halt, hat halt beim, oder arbeitet beim Institut halt. Und sie hat mir dann so gesehen, sie hat mich dann auch mal angerufen, so, und sie hat mir dann halt empfohlen, halt, zum Beispiel, hier in Frankfurt gibt es ja so eine Walk-in-Sprechstunde, und hat mir halt empfohlen, da kannst du hingehen und wenn was ist, kann ich mich auch bei ihr melden, so. Also sie hat mich dann so gesehen ein bisschen begleitet, ne?
Lots,
und dann hat so gesagt, und geh da hin, so. Das ist ja, ich dann so mache, ne? Ich weiß auch, aber einfach muss ich ehrlich sein, bin ich auch nicht gegangen oder so.
Ja. Oder, also du hattest am Anfang schon auch so ein Widerstand gegen so eine Therapie.
Du hast ja auch ein, glaube ich, Schamgefühl, ne?
Ja,
darüber zu reden.
Ja, ja.
Und da kann man wieder sagen, vielleicht habe ich da auch ein bisschen Angst davor gehabt. Also wenn jetzt wieder Angst kommt.
Ja.
Also das ist ja schon. Aber dann irgendwann habe ich mich dann zum Glück.
Was hat denn dir da geholfen, dass du da irgendwie gesagt hast, okay, jetzt überwiegt meine Notwendigkeit gegenüber der Scham?
Ich weiß gar nicht mehr ganz genau, warum, also wie ich mich dann eigentlich da überwunden habe oder so. Ja. Beim ersten Mal bin ich dann auch bei meiner Mutter dann da auch hingegangen, was ja bei der Walk-in-Sprechstunde musst du nicht unbedingt, ne? Da kannst du auch hingehen, ohne dass deine Eltern davon wissen. Mhm. Aber meine Mutter hat mich dann halt dahin begleitet, so, das war schon eine Hilfe. Natürlich dann im Raum selber ist man natürlich dann allein, ne? Aber das war schon eine Hilfe, dass man dann wenigstens nicht komplett allein ist. Und wenn man dann auch davon geht, dass man auch wieder zurück nach Hause mit der Mutter geht. Und dann war, wie gesagt, und dann war ich da ja 3 Sitzungen, ne, oder so. Ich weiß gar nicht, wie lange, also halt so klassisch so 50 Minuten.
50 Minuten.
So, ja. Und da stellen die dann auch erstmal, so Standardfragen, ne? Erstmal natürlich, die wollen natürlich wissen, warum du da bist, ne? Und dann halt ab der 3. Sitzung haben die dann immer eine Diagnose gestellt, ne? Und haben dann, muss man warten, haben die ja gesagt, ne, wir bemühen uns halt, ne,
jemanden zu finden.
Ja, für dich. Und dann irgendwann haben die dann halt mich halt angerufen. Man muss eine Handynummer, ne? Dann gesagt, jetzt ab diesem Datum kannst du zu dem hingehen.
Ja,
so.
Ja.
Und das war ja dann schon eine Erleichterung, ne, dass man wusste, ne, man hat jetzt sicher einen Platz, weil das hat schon ein bisschen gedauert. Also ich weiß noch, ich bin im Januar da hingegangen und hatte dann April, Mai hatte ich dann meinen.
Okay.
Aber ich glaube sogar, dass ich sogar noch Glück hatte, eigentlich ist es noch relativ schnell ging. Also bei anderen geht es, dauert es noch länger. Ja, also da hatte ich eigentlich fast Glück gehabt.
Und es gibt so eine interessante Statistik bei Erwachsenen, dass die oft ein Jahr brauchen, bis sie sich dafür entscheiden, überhaupt in Therapie zu gehen. Beziehungsweise oft ein Jahr brauchen, bis sie in Therapie landen. Aber damit ist jetzt nicht gemeint, dass dieser Prozess des Wartens so lang war, sondern jetzt wirklich erstmal so dieses, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Und dann ist tatsächlich gerade die Wartezeit auch im Kinder- und Jugendbereich extrem lang auf dem Platz. Ja. Aber das vielleicht nochmal so auch als Tipp aus der Praxis, als Jugendlicher, also zumindest wenn mich jemand anschreibt oder anruft, dann sage ich immer, also du kannst mitbringen, wen du willst. Du kannst ja das alles aus und du kannst alleine kommen, du kannst mit 5 Leuten kommen, so wie du dich wohlfühlst oder das, was du brauchst, das können wir machen. Da kann jemand mit reinkommen oder nicht. Also so, ich glaube, das würden auch die meisten Kolleginnen und Kollegen machen. Ja? Also mir ist zwar bewusst, dass wenn man sich damit erstmal nicht auseinandersetzt, man vielleicht die Fantasie hat, ich komme jetzt in so eine Situation, die ganz schlimm ist. Ich meine, wir machen ja auch deswegen auch den Podcast, um irgendwie da so Barrieren abzubauen. Aber ich würde Mut machen, dass man auch fragt oder dass man es einfach tut.
Ja, oder zum Beispiel auch, wenn man zum Beispiel einen richtig engen Freund hat oder Freundin, ja, genau, die kann, dass sie mitkommt. Oder
als erlebt, dass jemand dann begleitet und vielleicht sogar am Anfang noch kurz mit reingeht und man dann so sagt, nach 5 Minuten so, jetzt, also wenn die das will, jetzt bleibt sie auch alleine oder so.
Und wie gesagt, dann, wie gesagt, hatte ich ja, ja dann endlich und dann habe ich noch separat, noch mit Medikamenten, das ist ja dann immer separat, weil ich glaube, kennst du dich besser aus, aber es darf ja nicht jeder, also mein Psychoanalytiker darf keine Medikamente, dann muss ja nur gleich Arzt sein.
Muss Arzt sein. Das sind die Psychiater und Psychiater können auch Psychotherapie machen, aber Psychotherapeuten können nicht quasi, wenn sie nicht Arzt sind, Ärztin sind, Medikamente verschreiben.
Genau. Ja, und deswegen haben die mir noch bei der Sprechstunde noch an eine Jugendarzt halt noch vermittelt, der Medikamente verschreiben kann und so. Und da bin ich auch noch, aber da ist dann nur verschreiben Medikamente und dann immer so.
Eigentlich immer ein kurzes Gespräch.
Ja, kurz.
2-3 Monate.
Und 3 Monate, und wenn halt was ist, Medikamenten, kann man da anrufen oder so. Aber da muss ich sagen, hatte ich ja nicht Glück gehabt. Also ich habe fast keine Nebenwirkungen eigentlich gehabt. Also das habe ich nicht gemerkt.
Und dann warst du so 2-3 Stunden in der Therapie und dann warst du wieder gesund. Also wie ist das so mit, wie erlebst du Veränderungen in der Therapie, durch die Therapie oder wodurch ging es für dich aufwärts wieder?
Ich würde sagen, guck mal, der erste Moment zum Beispiel, wo ich halt den sicheren Platz hatte, ne?
Das hat irgendwas gemacht in dir.
Ich weiß nicht, das war so, deswegen, ich wusste das damals vor den Osterferien so ein bisschen. Mhm. Und ich hatte dann halt Ende Osterferien dann meinen ersten Termin. Und das war schon so, du gehst so in die Ferien rein und du weißt, jetzt habe ich Platz. Das war schon ein schönes Gefühl oder so. Und dann muss man sagen, und da waren, kommt ja häufig dann, ich selber habe mich auch probiert zu bremsen, weil eigentlich weiß man ja, das geht ja nicht von heute auf morgen weg. Aber es ist ja schon am Anfang, muss ich dran gewöhnen. Mhm. Und so, wenn ich mal die Bücheranalyse, der hat mir auch, du musst ja einen Zettel unterschreiben, der sagt er ja auch, du musst ja auch unterschreiben, es kann sein, dass was bei mir hat auch gesagt, es kann sein, dass es sogar im ersten Moment sogar schlechter wird. Also deswegen ist es ein sehr, sehr langer Weg. Und du musst ja wirklich die ersten Wochen, Monaten schaffen, weil natürlich muss man auch ehrlich sein, war ich auch so manchmal auch kurz davor abzubrechen.
Oder,
und es ist ja auch sehr anstrengend, natürlich so offen zu reden.
Ja, total. Ja. Ich glaube, das wäre jetzt auch nochmal ein Punkt, den wir jetzt auch irgendwie, den schaffen wir jetzt quasi nicht mehr. Man könnte jetzt noch über die verschiedenen Therapierichtungen sprechen. Da gibt es auch eine Folge oder kommt irgendwann mal eine Folge, weil du sagst, du machst eine Psychoanalyse, die ist dann mit Sicherheit eben nochmal anders als vielleicht jetzt eine Verhaltenstherapie oder ein tiefenpsychologisches Verfahren im Sinne von dem Gefühl, ich kriege hier was vielleicht an die Hand, damit mir es besser geht. Also jetzt eine Verhaltenstherapeutin würde vermutlich schon in den ersten Stunden versuchen, dir mit dir gemeinsam auch Strategien zu entwickeln, wie du vielleicht aus dem Grübeln besser rauskommst oder wie du Aktivierung, weil man ja auch, also gerade in der Depression sich wahnsinnig, wie du gesagt hast, zurückzieht und man aber weiß, dass genau quasi das Heilende darin liegt, ja irgendwie wieder rauszugehen und wieder zu Menschen und so weiter. Also da sind die ja, da ist die Verhaltenstherapie maximal direktiver. Und die Psychoanalyse quasi am allerwenigsten direktiv. Ne? Du wirst vermutlich nie gesagt bekommen haben, mach das mal so oder so. Ja. Das passiert ja niemals. Ja. Ne? So, also von daher glaube ich, gibt es, also zum Glück haben wir alle diese verschiedenen Therapieverfahren, weil wir auch alle unterschiedlich sind in unserer Persönlichkeit. Und da gibt es Menschen, die, glaube ich, sehr, sehr gut in das Psychoanalytische passen und das für sie irgendwie gut geht. Und andere, die brauchen vielleicht das wesentlich Konkretere. Oder also sehr häufig wird mir gesagt, Jörn, was soll ich denn jetzt machen? Und dann sage ich eigentlich immer, das weiß ich auch nicht. Also so, ich kann dir jetzt nicht sagen, was du machen musst, aber ich kann so mit dir jetzt mal gehen und wir können gucken, ob wir zusammen Ideen haben oder so.
Ich glaube, was auch häufig, das Problem ist natürlich, als betroffene Person, du kennst dich ja muss auch natürlich fast gar nicht mit den verschiedenen Therapieformen aus. Ja. Du bist ja am Anfang erstmal froh, dass du überhaupt einen Platz
genau,
hast.
Genau, man geht dahin, was man kriegt. Ja, da hat man ja nicht gewählt. Das ist eigentlich das Drama. Also ich sage immer, in der idealen Gesundheitskassenwelt wärst du zu 4, 5 verschiedenen Therapeutinnen und Therapeuten gegangen und hättest dann gesagt, also der Hauptwirkfaktor ist eigentlich eh die Beziehung, also die Person, so muss man sagen, und danach erst die Schule, also die Richtung. Und dann hättest du geguckt, wo ist die größte Passung? Und den Luxus haben wir leider nicht. Und von daher ist es tatsächlich oft so, du hattest jetzt vermutlich scheinbar Glück, dass irgendwie das Verfahren und die Person mit dir irgendwie gepasst haben. In anderen Fällen ist es so, da passt nichts. Und trotzdem ist es natürlich total blöd, weil man braucht irgendwie Hilfe und man weiß, wie lange man gewartet hat. Und in den seltensten Fällen will dann die Person sagen, nach 3 Terminen, nee, ich höre hier auf. Was aber besser wäre eigentlich.
Ne? Ja, und deswegen zum Beispiel bin ich auch komplett zufällig ja auch zu Büchern-Lösung gekommen. Ne? Ja, ja. Und am Anfang war ich ja auch so, dass ich auch gedacht habe, so, oh, ist es vielleicht überhaupt das Richtige für mich? Mhm. Wenn ich, also das war schon am Anfang so, dass ich gesagt habe, habe ich auch manchmal gedacht, so, wo ich hier gelandet.
Ja, das glaube ich. Ja, ja. Aber auch deswegen vielleicht ja der Podcast im Sinne von, wir wollen aufklären. Ja. Und desto mehr Menschen das hören und sich damit beschäftigen, dann läuft es ja vielleicht so, dass man sich damit beschäftigt, wenn es einem gut geht. Und wenn es einem mal schlechter geht und man rutscht in eine Krise, dann hat man schon eine Idee, wo man vielleicht so mehr hintendiert. Bin ich mehr der Typ, der irgendwie was Konkretes will, der irgendwie Tipps braucht, der irgendwas übt? Oder bin ich jemand, der irgendwie auch gerne in die Tiefe geht und was erforscht in sich und suchend ist? Ja,
ja, und zum Beispiel, was ich hier mache, zum Beispiel, mir liegt es auch so, das ist auch, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, aber das ist ja schon so, man fängt ja selber an, hat wie gesagt, immer das Gespräch und wenn man auch mal was nicht sagen will, dann sagt man halt einfach nichts.
Ja,
ne?
Ja.
So, das ist ja auch dann manchmal ganz angenehm. Also du wirst nicht so gesehen mit Fragen bombardiert oder so.
Ja.
Was aber natürlich vielleicht anderen, für manche wäre das vielleicht auch Horror, aber die ganze Zeit selber anfangen zu müssen. Mhm. Weil du, guck mal, weil bei mir, ich kann ja mit irgendwas anfangen, egal was.
Ja, es ist immer das Richtige.
Ja.
Aber es gibt da kein Falsch.
Ja, es gibt kein richtig, kein Falsch.
Genau, ja.
Die wollen ja so gesehen, dass du deinen Gedanken ja freien Lauf lässt oder so. Mhm. Und manchmal endet ja dann auch die Therapiesitzung mit einem Thema, wo man einfach gedacht hat, darüber will ich überhaupt nicht sprechen oder so.
Ja, genau.
Das war nie.
Und sehr abrupt.
Ja.
Ja.
Und du hast ja auch noch einmal gefragt, was hat mir noch so geholfen? Mhm. Natürlich ist es ja nicht nur so noch außerhalb der Therapie.
Ja.
Ne?
Ja.
So,
ja.
Das war ja dann noch so, das ist zwar natürlich damals irgendwie eine Scheißsituation gewesen, aber im Nachhinein habe ich, glaube ich, daraus bestmöglich gemacht, als dann halt, wie gesagt, außerhalb der Schule war. Mhm. Also, da war viel los halt, ne?
Ja, ja.
Und so. Und aber das war damals schon für mich dann, ich weiß nicht, wie soll ich sagen, aber das war schon ein bisschen Befreiung oder so. Und dann auf einmal habe ich wieder so, weiß nicht, so auch Sachen gemacht, die ich so lange nicht mehr gemacht habe. Und wie gesagt, weil wir ja vorhin darüber geredet haben, auch mit neuen Sachen angefangen.
Mhm.
Und an neuen Sachen langsam Spaß gefunden.
Freude gefunden, ja.
Ja, und das war, glaube ich, ganz wichtig so.
Mhm.
Weil ich habe auch, oder zum Beispiel habe ich auch viel gelesen über Sachen, die ich hatte vorhin nicht. Also zum Beispiel habe ich halt angefangen dann mit der Philosophie und ich weiß noch, wo ich vor ein Jahr davor im Ethikunterricht saß und manchmal gedacht, was ist das? Ja. Und auf einmal fängt man es an, lieben zu lernen.
Ja, ja.
So, ich glaube, das ist der Unterschied bei jedem, was ihn interessiert, aber auch so neue Sachen. Und es gibt immer neue Sachen, wo man früher gedacht hat, die interessieren mich eigentlich gar nicht. Und da war man manchmal fasziniert davon.
Mhm.
Also es ist bei mir so, es gibt so viel, was man, ich weiß nicht, wie ich sagen, aber entdecken kann so. Mhm. Auf der Welt so.
Ja, ja.
Und das ist ja was Schönes. Und auch so viele auch Sportarten. Also es gibt nicht nur Fußball, was ich liebe, aber es gibt auch viele andere tolle Sportarten, so, die man machen kann. Oder auch andere Hobbys. Und wie gesagt, da war ich dann auch, fast 4, 5 Monate draußen in der Schule. Und dann, aber ich habe nebenbei dann auch die Therapie gemacht.
Also, habe ich dich richtig verstanden? Du bist auch ausgelöst durch die Therapie. Hattest du entschieden, 4, 5 Monate nicht zu gehen in die Schule?
Ich würde sagen, dass das nicht mit der Therapie zusammenhing. Aber jetzt natürlich, oder danach, also wenn du dann wieder auch in die Schule gegangen bist und du hast wieder zweimal, das bleibt immer noch die zweimal die Woche Therapie, natürlich dann noch anstrengender geworden. Ich hatte einmal Glück, dass ich halt einmal im Stundenplan 3 Stunden im Fall hatte und mein Therapeut, der sehr nah von meiner Schule ist, habe ich da meinen Termin halt reingequetscht.
Mhm.
Aber jetzt geht es auch nicht mehr und du hast halt jetzt halt Es war mal, hast lange Schulung, danach musst du noch dahin gehen. Du hast natürlich auch nicht so Lust. Aber es geht mittlerweile.
Also, okay. Wenn wir langsam den Kreis schließen, ich habe das jetzt so verstanden, die zweimal in der Woche Therapie, Psychoanalyse hat dich weitergebracht. Du hattest auch Medikamente genommen. Du bist so dadurch irgendwie in neue Räume vorgestoßen, hast festgestellt, was dich jetzt erfreut und dich vorher nicht erfreut hat. Gibt es noch ein letztes, wo du sagst, das war vielleicht ein Punkt, der mir geholfen hat?
Ich glaube, was mir das allererste, was ich gemacht habe, war, ich habe regelmäßig oder damals jeden Tag mit meiner Mutter einen Spaziergang gemacht, zu einer bestimmten Uhrzeit.
Ja, ja.
Und das hat schon, auf einmal hatte ich so das Gefühl, ich hätte viel engeren Kontakt auf einmal wieder zu meiner Mutter gehabt, als davor. Und diese Spaziergänge dann immer halt abends oder so.
Das war fast was ritualisiert.
Ja, so, ja, ich hätte früher nie einen Spaziergang gemacht, aber auf einmal habe ich verstanden, warum Menschen so einfach rumlaufen und dann wieder. Dann redet man mit seiner Mutter über verschiedene Themen und so. Und das war so ein Ritual, was ich mit ihr hatte.
Ja, ja.
Und das.
Toll, ja.
Das fand ich schon. Also daran erinnere ich mich jetzt. Also das mache ich jetzt immer noch ab und zu manchmal. Ja. Da jetzt mit der Schule wieder ein bisschen weniger, weil ich auch weniger Zeit habe. Aber das hat mir schon geholfen. Und ich finde, ich glaube, das ist auch so, dass man so ein gewisses Ritual hat. Oder dann auch, Familie ist ja auch mit das Wichtigste, was man hat. Ne? Dass man auch da seinen Eltern eine eigene Bindung oder auch, kann es auch Geschwister sein.
Bevor du ein wunderschönes Schlusswort vielleicht sagst, kommen sie mir jetzt gerade, na, jetzt habe ich dich unter Druck gesetzt, du kannst auch egal was sagen, die sind immer schön, deine Worte. Mir sind vier Sachen in den Kopf gerade nochmal gekommen, die ich aus eigener Erfahrung empfehlen könnte bei der Depression. Ich hoffe, ich kriege die vier alle hintereinander. Es ist nämlich gerade ganz spontan gekommen. Einmal singen. Da gibt es Studien, du kannst nicht singen und grübeln. Das funktioniert nicht. Und ich bin tatsächlich auch in verschiedenen Situationen, als es mir schlecht ging, hat irgendwas in mir den Weg in Chöre gefunden. Das fand ich sehr spannend. Und ich weiß, hat mir unheimlich gut getan. Und das Interessante war, oft habe ich danach direkt wieder aufgehört. Also singen, klettern war etwas, was, aber ich rede jetzt natürlich nur von mir, das muss keinem helfen. Klettern hat mir total geholfen. Da habe ich auch gemerkt, in schwierigen Passagen geht Grübeln auch nicht mehr. Also zumindest bei mir nicht, vielleicht geht es bei anderen. Ich konnte nicht irgendwo mich hoch konzentrieren, wo ich jetzt entlang kletter und grübeln. Das hat mich entspannt total. Eine dritte Sache ist tatsächlich meditieren. Also ich jetzt vollkommen ohne Ideologie, sondern einfach als reine Technik. Das mache ich auch heute hin und wieder. Habe es auch hin und wieder zum Beispiel, dass auch meine Kinder das gerne, also die fordern das manchmal ein, bitte mach das mit mir, mach das mit uns. Und manchmal sind es nur 5 Minuten oder 10 Minuten. Und auf eine ganz simple Art, so quasi seinen Geist zu schulen, konzentriert zu sein. Und das habe ich mal in schwierigen Phasen täglich gemacht, auch täglich mehrmals. Und das hat mir extrem geholfen. Und da gibt es auch ganz viel Anleitungen, die man auch mit Sicherheit zum Beispiel einfach runterladen kann oder auf Spotify oder was auch immer. Also einfache Meditation. Und das allerletzte, das billigste, ich bin joggen gegangen, auch völlig kraftlos und energielos, aber ich bin mal monatelang jeden Morgen einfach nur 35 Minuten ganz langsam gejoggt. Und das hat erwiesenermaßen auch antidepressiven Effekt. Also das kann auch helfen. Aber es ist natürlich, also das war schon oft so ähnlich anstrengend wie Essen. Ich habe es Also so wie ich Essen kaum runtergekriegt habe, so konnte ich kaum joggen. Aber ich habe das so als eine Notwendigkeit angesehen. Das wären jetzt ganz kurz meine 4 Tipps aus der Praxis. auch erprobt von Patientinnen und Patienten.
Also singen habe ich noch nie so gehört. Also ich glaube, das ist meine Stimme. Ich glaube, ich kann gar nicht singen.
Was? So. Also gar nicht singen? Ach so.
Ich traue mich gar nicht zu singen, deswegen bin ich nie
da. Also ich habe schon immer gern gesungen, schon als Kind und Jugendlicher, von daher wusste ich, ich habe da auch einen Zugang zu. Also klar, wenn ich jetzt das Null gemacht hätte, dann wäre vielleicht mir auch nicht die Idee gekommen.
Aber ich glaube, zum Beispiel das Beispiel mit Klettern oder so, ich glaube, das ist ganz gut, dass man so Sachen macht, aber wie gesagt, die so einen beanspruchen, dass du in diesen Situationen gar nicht darauf kommst, was anderes zu denken.
Genau.
Das ist schon... Das ist ein guter Tipp. Und zum Beispiel Joggen, glaube ich, das machen, glaube ich, wirklich viele.
Viele, ja.
Und das habe ich, ich war immer so einer, ich habe das ja gemerkt, ich bin gejoggt, aber manchmal bin ich dann alleine dann abends immer draußen rumgelaufen. Ja, ja. Oder so. Das war so, hat mir geholfen. Aber ich weiß nicht warum, aber das hat mir immer manchmal ein bisschen geholfen, in Bewegung zu sein.
Genau, also ich würde auch sagen, ich kann unter dem Joggen kann ich perfekt grübeln. Da passiert gar nichts. Also da ist mein Kopf nie still beim Joggen. Aber für mich war beim Joggen dieses Element des Körpers, dieses irgendwie auch, glaube ich, Spannung, die so im Körper gesessen hat, Anspannung, die so rauslassen, das hat mir, glaube ich, schon dann auch immer geholfen, ja.
Ich glaube, das war bei vielen anderen auch so, aber ich glaube, Musik, das fand ich, das hat mir auch, da gehört ja vielleicht auch ein Singen ein bisschen dazu, aber ich habe jetzt nicht gesungen, aber Musik hat mir...
Hat dir auch geholfen.
Ich hatte dauernd eine Kopfhörer im Ohr, da habe ich manchmal gedacht, so, was hat der den ganzen Tag was an, aber das hat mir halt geholfen, so, und dann manchmal auch so in der Schulpause so, was, Unterricht vorbei, Kopfhörer rein, Musik anhören, also das hat mir, das hilft mir immer noch. Sehr. Aber ich bin da so eine, auch manchmal so einfach so eine entspannte Melodie oder so, wie vielleicht sowas. Hast du gesagt, das mir mit dem Team vielleicht so ein bisschen in dieser Art, so einfach so, so eine ruhige, entspannte Musik. Und das mache ich halt zum Beispiel auch immer noch so, wenn ich lese oder so, dann habe ich einfach eine Melodie noch in meinem Ohr.
Ah ja, okay.
Und das entspannt mich ein bisschen oder so.
Ja. Wollen wir damit schließen, Theo? Ja. Dann ganz herzlichen Dank für dein Öffnen und Teilen deiner Gedanken. Und ja, ich hoffe oder ich denke, dass wir bestimmt, dass du bestimmt der einen oder der anderen damit wertvolle Hinweise gegeben hast mit deiner eigenen Geschichte. Vielen Dank dafür, fürs Teilen. Hat mir richtig viel Spaß gemacht.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Ja, ich bin zu Gast.
Ja, das ist auch die Hoffnung, die man ja auch hat, warum man jetzt so bei Tomoni angefangen oder so, dass man anderen Menschen Hilfe geben kann, die man selber nicht hatte. Ne? Oder dass man irgendwas anderen Menschen geben kann oder so. Und das hat jemand gesagt, es gibt ja, es ist nicht fast das schönste Gefühl, was man haben kann, dass man weiß, man hat jemand anderen geholfen. So ist es zum Beispiel bei mir so, ich weiß nicht, bei ihr anderen, aber das ist ja schon ein schönes Gefühl, wenn man weiß, man hat anderen geholfen oder so.
Ja, sicher. Mach's gut. Ciao.
Tschüss.